Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Buch Nehemia Kapitel 3 von 1 bis 32. Ihr könnt das gerne schon aufschlagen, aber ich werde es jetzt noch nicht gleich lesen, sondern erst nach dem ersten Punkt. Also verwundert euch nicht. Predigttext kommt etwas später. Ich möchte euch noch ein bisschen was vorher sagen, damit wir diesen Text richtig genießen können. Ja. Der Hintergrund vom Buch Nehemia, den kennt ihr jetzt ein bisschen, weil ihr habt ja in letzter Zeit viel über den Propheten Sacharja gehört. Das ist etwa diese Zeit. Es ging darum, das Volk Israel ist zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft und die Stadt Jerusalem sollte wieder aufgebaut werden. Und nun sollte, nachdem der Tempel aufgebaut war, auch die Stadtmauer aufgebaut werden. Nehemia, das war sozusagen dort die leitende Kraft, der große Bauleiter, der von Gott dafür bestimmt war, das Werk anzuleiten. Und es wurden schon Versuche unternommen, die Stadt, vor allem die Stadtmauer wieder aufzubauen. Die wurden aber von den Feinden gestoppt. Aber jetzt hier, Kapitel 3, soll es wieder losgehen. Und wir können von diesem Mauerbau einige allgemeine Prinzipien auch für unseren Dienst, für unsere Arbeit, ganz konkret für unsere Zusammenarbeit für Gott davon lernen. Das ist im Prinzip eine Beschreibung einer Baustelle, die uralt ist. Man fragt sich, was sollen wir jetzt davon lernen? Warum steht das in der Bibel? Ich hoffe, es wird heute klar werden. Wir können davon lernen, auch wenn wir es nicht so oft mit Mauern zu tun haben, obwohl neulich ja ein paar von Gießen bei uns in Osnabrück waren und tatsächlich einige Mauern aufgebaut haben und wir vorher einige Mauern niedergerissen haben. Also auch das zählt dann mit, wenn wir tatsächlich körperlich, handwerklich was zusammen machen für die Gemeinde, für den Herrn. Aber ihr müsst euch vorstellen, Jerusalem war eine wichtige, eine große Stadt, aber ohne Stadtmauer war sie einfach nur, haben die Leute nur drüber gelacht. Ja, die Juden sind zurückgezogen in die Stadt, aber sie waren im Prinzip ein Spott. Sie waren dort, das Buch macht das deutlich, Nehemia, auch Esra, sie lebten dort in Unglück und Schmach. Ja, eine Stadt ohne Stadtmauer, eine Stadt ohne Schutz. Was habt ihr letztendlich für einen Gott, wenn ihr so lebt in dieser Ruinenstadt? Ne? Dieser Hohn, dieses Unglück, diese Schmach, die fielen nicht bloß auf das Volk, sondern die fielen natürlich dann auf Gott zurück. Und demnach war dieser Wiederaufbau der Mauer ein Dienst für das Volk Gottes, um ihm beizustehen, um es in ihrer Schmach, in ihrem Unglück zu helfen, aber eben auch letztlich ein Gottesdienst. Wiederaufbau der Stadtmauer war ein Gottesdienst, es ging um Gottes Ehre. Und auch unser Dienst, egal was wir tun, soll ja ein Gottesdienst sein. Wir wollen für Gott leben, nicht nur, wenn wir hier Gottesdienst feiern, sondern in unserem ganzen Leben. Also, welche Prinzipien können wir von diesem Text lernen? Das erste Prinzip, der erste Punkt, danach lese ich dann den Predigttext. Das erste Prinzip lautet, jeder wird gebraucht. Jeder wird gebraucht. Wenn wir jetzt gleich dieses Kapitel lesen, dann werdet ihr merken, es besteht eigentlich nur aus lauter Namen. Und solche Kapitel, wenn wir an solche Kapitel beim Bibellesen kommen, die überspringen wir auch gerne mal, ja, weil wir wissen, es sind nur irgendwelche schwierig auszusprechenden Namen. Wozu dienen eigentlich diese Kapitel in der Bibel? Warum war das anscheinend Gott so wichtig, dass er gesagt hat, nein, diese Namenslisten, selbst so eine Bauarbeiterliste, kommt in die Bibel rein, in das wichtigste Buch der Welt. Ja? Gott liebt es anscheinend, schräge, für uns unbekannte, nichtssagende Namen aufzuschreiben, oder was ist der Grund? Die meisten Christen, die haben schon Probleme, überhaupt diese Namen richtig auszusprechen. Es gibt ein Buch in der Bibel, das Buch der Chronik, das hat 9 Kapitel, die ersten 9 Kapitel, wo nur Namen, schwierige alte Namen stehen. Also, was soll das? Nun, vielleicht werden wir viele von den Leuten, die wir hier lesen, mal später am Himmel wieder treffen. Dann ist es gut, wenn man wenigstens schon mal ihren Namen gelesen hat. Ja? Das könnte ein Grund sein, aber es gibt noch einen wichtigeren Grund, warum Gott so viel Wert darauf legt, dass so viele Menschen mit Namen in das wichtigste Buch der Welt niedergeschrieben wurden. Auch wenn wir diese Leute nicht kennen und uns die Leute wenig sagen, der Punkt ist, Gott kennt sie. Gott kennt sie. Gott hat ihre Namen nicht vergessen, sondern er hat sie alle aufgeschrieben. Also wir wissen, dass die weltweite Gemeinde Christi, die ist ja gigantisch groß. Unzählige Christen an unzähligen Orten verrichten unzählige Dienste. Und selbst in so einer kleinen Gemeinde wie hier, wir kriegen das gar nicht mit, wer alles welchen Dienst tut. Gott kennt jeden mit Namen. Gott sieht jeden Dienst, jede Aufgabe. Er vergisst dich und was du für ihn getan hast, nicht. Das ist die Botschaft. Jeder, der zu Christus gehört, der steht nicht nur so wie hier in der Bibel, sondern der steht im Buch des Lebens, sagt die Bibel. Ist aufgeschrieben, ja. Jesus sagt, dass doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ja? Gott hat unsere Namen aufgeschrieben. Gott kennt uns und vergisst uns nicht. Und schon alleine aus diesem Grund sind diese Kapitel wunderschön. Jeder einzelne Name erinnert uns daran, Gott kennt uns. Gott kennt jeden mit Namen. Jeder einzelne Name ist für dich persönlich eine Erinnerung, dass Gott dich kennt und einen Plan mit dir hat. Das heißt, jeder zählt, jeder kann, jeder soll mitmachen, jeder wird gebraucht. Und auf dieser Grundlage, mit diesem Wissen, lasst uns jetzt dieses Kapitel, diese Verse voller Namen lesen. Nehemia Kapitel 3. Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor, das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein, und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananeel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho, und Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas, sie deckten es mit Balken und setzten seine Flügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes Hakots. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meshesabels. Und neben ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Also wir merken, neben diesen ganzen wiederholende Beschreibung gibt es immer mal so Zusatzinformationen. Das ist natürlich dann spannend, auch für das, was wir dann gleich davon lernen können. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodjas, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, setzten Schlösser und seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatia aus, der Gibeoniter, und Jadon, der Meronotiter, samt den Männern von Gibeon und von Mizpah, die der Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Usiel aus, der Sohn Harchaias, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihnen besserte Refaja aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihnen besserte Jedaja aus, der Sohn Harumafs, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias. Malchia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shalom aus, der Sohn Haloes, der Oberste des anderen Halbbezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rechabs, der Oberste über den Bezirk Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shalom aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mizpah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauer am Teich Siloa beim Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Nach ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuks, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Bet-Zur bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus, Rehum, der Sohn Banis, neben ihm besserten Hasabja aus, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Kehilla, über seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder aus, Bavai, der Sohn Henadads, der Oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehilla. So, ich überspringe jetzt mal ein paar Verse. Ich weiß, es ist interessant, aber geht doch ein bisschen vorwärts. Und zwar bis zum Vers 26 und lese dort weiter. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ofel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa aus einen weiteren Mauerabschnitt gegenüber dem großen vorspringenden Turm und bis an die Ofelmauer. Von dem Rosttor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Zadok aus, der Sohn Immers, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaja aus, der Sohn Shechanias, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserten Hanania, der Sohn Shelemias, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia, ein Goldschmied, aus, bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler, dem Tor Mifkat gegenüber, bis zum Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. So, weit erstmal. Welche Lektion können wir jetzt lernen für unsere Zusammenarbeit für Gott? Die erste Lektion, oder sozusagen eigentlich schon die zweite Lektion, neben der ersten mit diesen Namen, ist alle, die habe ich genannt, alle miteinander füreinander. Alle miteinander füreinander. Nehemia hatte den Auftrag, die Mauer zu bauen, aber er hat sie natürlich nicht alleine gebaut. Es war auch nicht ein bezahlter Trupp von irgendwelchen Bauleuten, auch keine Gastarbeiter aus Moab oder sonst woher, sondern, wie haben sie das gemacht? Diese Großbaustelle, das ganze Volk war beteiligt. Ja, von den Priestern und Ortsvorstehern, ja, wir haben es gehört, da waren irgendwelche Vorsteher, bis hin zu den Händlern, ja, sogar Frauen werden erwähnt, ja, einer hat halt nur Töchter, da haben die Töchter mitgebaut. Alle haben sozusagen ihre Hände mitschmutzig gemacht. Alle haben mitgebaut. Alle haben mitgearbeitet. Und ich finde, das ist schon ein wunderbares Bild für die Gemeinde. Alle. Ja, also nicht, alle machen mit, nicht, dass man sagt, ja, wir haben auf der einen Seite die Dienstleister und auf der anderen Seite die Konsumenten. Oder hier haben wir die Darbieter und da haben wir die Zuschauer. Ja. Nein. Alle sollen mitbauen, alle sollen mitmachen. Aber das ist noch nicht alles. Alle haben nicht nur mit, sondern alle haben füreinander gearbeitet. Der Mauerbau ist ein wunderbares Bild dafür. Stellt euch das mal... Entschuldigung, hier geht's weiter. Ist ein wunderbares Bild dafür. Ja, es ging dort Hand in Hand, ja. Das ist das Schöne hier, es gab keine Lücken zwischen den Bauabschnitten. Es geht immer so los, neben ihnen bauten, ja, immer neben ihnen bauten. Ja. Immer Hand in Hand. Und wenn irgendwo dann doch Not am Mann war, da half man sich gegenseitig aus. Die Männer aus dem Ort Tekoa, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, die übernahmen noch einen weiteren Bauabschnitt. Da gab es eine Lücke, okay, das übernehmen wir noch. Oder Hanun und die Männer von Sanoach, die bauten zu ihrem Abschnitt zusätzlich noch 1000 Ellen, also ungefähr 500 Meter Mauer. Also man half sich gegenseitig. Ja? Alle miteinander, füreinander. Was können wir davon lernen? Als Christ kann ich eben nicht sagen, ich brauche euch nicht. Oder ihr braucht mich nicht. Ich kann ja eh nichts. Ich brauche keine Gemeinde. Und die Gemeinde braucht mich nicht wirklich. Nehemia 3 ist ein wunderbares Kapitel über die nötige Zusammenarbeit in der Gemeinde. Im Neuen Testament haben wir auch solche Kapitel 1, haben wir heute gehört, 1. Korinther 12. Da wird dann das Bild des Leibes gebraucht, um deutlich zu machen, jeder ist ein Glied und der Leib braucht alle Glieder. Und wenn wir manchmal denken, das ist nicht so wichtig, ja, andere sind wichtiger, zum Beispiel die Hände, das ist wirklich wichtig, der Mund ist wichtig, dann ist es manchmal ganz anders, denn ein Mensch kann ohne eine Hand leben, vielleicht sogar ohne zwei Hände, aber ohne Leber oder Milz, an die wir gleich gar nicht so denken, das sind nicht so die Vorzeigeorgane, ohne die kann man nicht leben. Also jeder hat eine Bedeutung. Wir sind alle Glieder an einem Leib. Und jedes Glied ist wichtig, jedes hat eine Aufgabe. Jeder braucht jeden und zusammen dienen wir dem Herrn und wirken an demselben Werk. Also wir stehen gemeinsam im Dienst Jesu. Nicht nur der Pastor und die Ältesten, vielleicht auch die Diakone, sondern eben alle. So, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ihr das hier in eurer Gemeinde umsetzt, dieses Alle. Bei uns in der Gemeinde ist es so, wir haben die Ältesten, dann haben wir natürlich verschiedene Mitarbeiter für den Kindergottesdienst, fürs Musikteam, für Gottesdienstleitung. Aber unsere ganze Gemeinde ist in Dienstgruppen eingeteilt. Und eine Dienstgruppe hat immer Dienst für einen Monat. Drei Dienstgruppen gibt es, die muss sich dann um alles kümmern. Ja, vom Putzen bis zum Blumenstrauß und Essen kochen und Kaffee kochen und so. So haben wir es versucht, dass alle irgendwie beteiligt sind. Ja, wenn einer eine Zeit lang kommt, der kommt dann in irgendeine Dienstgruppe rein. Das ist jetzt nur eine Methode, ein Mittel. Es gibt natürlich noch viele Möglichkeiten darüber hinaus. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man wirklich dieses alle sollen mitmachen und irgendwo dienen. Auch die anderen Aufgaben der Gemeinde, zum Beispiel Zeugnis für Gottes Wort geben, Seelsorge, Hilfe für die Bedürftigen. Das sind unsere gemeinsamen Aufgaben, unser gemeinsames Werk. Auch wenn jeder vielleicht an einem anderen Bauabschnitt aufgestellt ist und mit anderen Aufgaben und Gaben betraut ist. Zum Beispiel das Thema Mission. Wir sind nicht alle Missionare, wir gehen nicht alle irgendwo in ein fernes Land. Aber wie sollen die Missionare ihren Dienst dort tun, wenn wir nicht hier für sie beten, wenn wir sie nicht von hier aus auch finanziell unterstützen? Oder wie schön es ist, dass wir alle miteinander für unsere ungläubigen Freunde und Verwandten beten können, wenn wir miteinander füreinander Fürbitte halten können. Gott erfreut sich daran, er will genau das von uns, er will solche Gebete erhören. Oder unser Gemeindebau vor Ort. Wir wissen, dass einige Brüder predigen. Aber das ist doch längst nicht alles. Jeder sollte dazu einladen. Jeder ist beauftragt, mitzubeten. Jeder sollte auf neue Besucher zugehen. Spenden, gemeinsam sich um die Kinder, um die Alten, um die Kranken, um die Singles kümmern. Ja, das sind Aufgaben, die wir alle haben. Einige arbeiten sicherlich in unseren Gemeinden in besonderen Bereichen. Jetzt sind zum Beispiel einige bei Josia. Ja, da kriegen wir dann in der Gemeinde gar nicht so viel mit. Wir denken vielleicht manchmal, bei uns ist gar nicht so viel los. Aber nur weil wir hier jetzt Dienst übernehmen, können andere bei Josia sein und dort vielen anderen dienen. Wir arbeiten alle an dem Gesamtwerk mit. Und weil, wenn ihr euren Dienst an eurer Stelle erfüllt, dann ermöglicht ihr den Dienst der anderen, ermöglicht dieses Gesamtwerk. Ich habe als Bild dieses klassische Familienbild. Ja? Der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder zu Hause. Ja? Und der Mann verdient das Geld. Ja. Und dann ist es eben, könnte man ja sagen, ja, der Mann, ne, der hat das Geld verdient, der gibt dann der Frau so ein bisschen Haushaltsgeld, dann muss sie sich kümmern, ne? Aber ansonsten hat der Mann die Hand drauf. So, ne? Aber so ist es doch nicht. Ja? Also, nicht, dass ein Ehepaar sowieso irgendwie eine Kasse haben sollte. Der Mann kann doch nur rausgehen und Geld verdienen, weil die Frau sich um die ganz viel Arbeit zu Hause kümmert. Natürlich ist es dann das, was verdient wurde, haben beide miteinander verdient. Und so ist es in der Gemeinde auch. Jeder tut seinen Dienst an seiner Stelle und dadurch wird das Gesamtwerk ermöglicht. Alle miteinander, füreinander. Und stellt euch das jetzt einfach mal bildlich vor. Also stellt euch mal diese gigantische Riesenbaustelle vor, ja? Eine Stadt und dann überall wird ringsherum gebaut in Baustellen. Also die neulich in Osnabrück waren, die wissen, wie das ist, im Kleinen, ja, überall wurde gebaut, an allen Ecken und Kanten. Und jetzt versucht das mal für die Gemeinde euch vorzustellen. Es gibt so viele Aufgabenbereiche in der Gemeinde und ihr könnt überlegen, wo kann ich dienen? Wo kann ich anderen beistehen? Wo kann ich die Lücken füllen? Wo ist eine Lücke, wo ich einspringen muss, wo jemand gebraucht wird? Wo kann ich vor allem im zwischenmenschlichen Dienst beistehen? Wer braucht vielleicht mein Gebet? Wer braucht meinen Anruf? meinen Besuch. Ihr könnt euch auch fragen, wo brauche ich Selbsthilfe? Wer könnte mir beistehen? Also diese Lektion, alle miteinander, füreinander. Und jetzt kommen wir zur nächsten Lektion, die der Text bereithält, im eigenen Umfeld. Es ist interessant, viele wurden von Nehemia direkt vor ihrer Haustür eingeteilt. Du wohnst hier sowieso, ne, an der Stadtmauer, dann baust du direkt gegenüber diesen Abschnitt. Ja. Zum Beispiel Vers 23, nach ihnen besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus, nach ihnen besserte Asaja aus, der Sohn Maaseias, des Sohnes Anjas, bei seinem Haus. Wieder ein schönes Bild für die Gemeinde. Nicht jeder wird von Gott mit einem besonderen Auftrag in eine besondere Stelle geführt. Oftmals liegt unser Dienstfeld vor der eigenen Haustür. Ja, in unserem persönlichen Umfeld. Und dennoch arbeiten wir gemeinsam miteinander am selben Werk. Für Gott und für die Gemeinde ist nicht nur das von Bedeutung, was Sonntagvormittag in der Gemeinde passiert, sondern eben auch das, was von Montag bis Samstag bei dir und bei mir zu Hause in meinem Haus passiert. Wenn du dir Zeit nimmst, mit deiner alten Nachbarin zu reden, wenn du dir Zeit nimmst und dein Haus öffnest, um die Nachbarskinder einzuladen oder einfach dein Haus gastfreundschaftlich zu öffnen, um Menschen einen Einblick zu geben in ein christliches Haus, in ein christliches Haus, eine christliche Familie. Das ist ein ganz wichtiger Dienst für die Gemeinde, für Christus. Diese Stadtmauer ist halt ein wunderschönes Bild. Jeder Bauabschnitt war wichtig. Nicht nur da, wo die Priester gebaut haben, so am Tempel, so die Mauerabschnitte. Überall. Ja. Die Mauer musste insgesamt geschlossen werden. Nur so konnte dir das Unglück, die Schmach von der Stadt genommen werden. Und so konnten die Menschen endlich Schutz finden. Also im eigenen Umfeld, nächste Lektion, in guter Ordnung, auch wichtig für Gemeindebau, für unseren Dienst miteinander, für Gott. Hier ist insgesamt ja die Rede von, haben wir jetzt so nicht mitbekommen, aber 42 Bauabschnitte. Genau 42 Bauabschnitte. 42 ist eine wichtige biblische Zahl, die hat also schon symbolische Bedeutung. Die kommt zum Beispiel vor in der Wüste. Israel ist durch die Wüste gewandert und dann wird auch in einem Kapitel mal aufgezählt, wie viele Reiseabschnitte, wie viele Stationen hatten sie? 42. Oder 42 Monate ergeben zusammen etwa 3,5 Jahre. Das ist auch eine Zahl, die oft vorkommt. Also wir merken, diese Zahl, die hat Bedeutung. Und für uns jetzt steht sie einfach für, es gibt einen Plan, es gibt Struktur, es gibt Ordnung. Das war nicht einfach so irgendwie, lass uns mal anfangen, wir alle machen irgendwo irgendwas. Alle bauen wild drauf los. Sondern es war voll durchorganisiert. Für jeden Abschnitt gab es Verantwortliche. Später werden wir dann sehen, dass auch die Aufgaben innerhalb der Bauabschnitte strukturiert und koordiniert waren. Also in den späteren Kapiteln wird das deutlich, wer hatte welche Aufgabe innerhalb dieser einzelnen Baubrigaden. Ja. Gerade als dann die Angriffe der Feinde stärker wurden, die waren ja bedrängt von außen, da war das dann von großer Bedeutung, um einander in der Anfechtung und im Kampf beistehen zu können. Also was können wir davon lernen? Die Gemeinde ist kein loser Haufen, wo jeder macht, wozu er gerade lustig ist. Hauptsache, wir machen irgendwas. Wir müssen uns absprechen, organisieren, strukturieren. Also eine gute Ordnung ist sehr wichtig und ist biblisch. Das ist nicht etwas, wo wir sagen, wir müssen halt irgendwie pragmatisch sein, sondern das ist biblisch, eine gute Ordnung zu haben. Also, dass es Gemeindeleitung gibt, Dienstgruppen, dass wir Excel-Listen machen und Predigtpläne und Reinigungspläne und all diese Sachen, ja, die sind wichtig. Das ist wichtig, um Ordnung zu haben und nicht zuletzt eine Gemeindeordnung. Das ist ja gerade das, wo auch wir Ältesten aus Osnabrück und Gießen zusammensitzen, die Gemeindeordnung zu überarbeiten. In der neuen Bekennenden Kirche-Zeitschrift könnt ihr auch einen Artikel dazu von einem gewissen L.R. lesen über Gemeindeordnung, den ich sehr empfehle. Also Ordnung ist wichtig, Ordnung ist biblisch, es ist nötig, damit wir gut zusammenarbeiten können, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können, damit wir Gott Ehre machen können. In der Bibel steht, Gott ist ein Gott der Ordnung oder nicht der Unordnung, ein Gott des Friedens. Und für den Frieden brauchen wir die Ordnung. Kommen wir zur zunächst letzten Lektion, die uns dieser Text gibt. Bis zum Ziel, habe ich die genannt. Bis zum Ziel. Wir wissen ja, Anfang ist leicht, aber zu Ende bringen ist schwer. Wir in Osnabrück haben unsere Gemeinderäume jetzt vergrößert. Der Anfang war echt leicht, der hat Spaß gemacht. Das war, kommt mal alle zusammen, wir haben hier einen Vorschlaghammer, wir reißen die Wand ein. Ja, das war so richtig, die Männer konnten gar nicht genug davon kriegen. Und dann kam diese Leitung in der Wand, ja, die Gasleitung, die Heizleitung und so weiter. Keiner wusste was von diesen Leitungen. Auf einmal gab es ein riesiges Problem. Wie können wir jetzt weitermachen? Wie machen wir das denn jetzt? Ja, und dann war klar, es dauert länger, es wird viel, viel, viel teurer. Überhaupt, wie setzen wir das um? Also Anfang ist immer leichter, aber die Sachen zu Ende bringen, das ist schwer. Also durchziehen, dranbleiben, bis man fertig ist. Und das dann eben unter jeder Menge Gefahren, unter Anfechtung, unter Problemen. Von außen kommen die Anfechtungen, leider eben auch oft von innen. Dass es Probleme in den Gemeinden gibt. Wir wissen das, wir reizen uns nicht immer gegenseitig zur Liebe an. Es gibt Konflikte und Entmutigung, es wird teurer und aufwendiger und so weiter. Und was man dann braucht, ist Ausdauer, Treue. Und das sehen wir hier in dieser Baubeschreibung. Das Volk baute mit Ausdauer und zwar so lange, bis jeder Abschnitt, jede Arbeit vollendet war. Darum wurde hier jedes Mal erwähnt, und sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Ja? Dann, als die Türklinke, der letzte Beschlag dran war, dann war es fertig. Wir haben es durchgezogen. In den nächsten Kapiteln lesen wir dann aber, dass es Probleme nach Probleme gab, von innen, von außen. Das war überhaupt nicht einfach. Die haben da nicht einfach in Ruhe schön mal ein Sommer lang gebaut. Aber sie haben es durchgezogen. Sie haben weitergemacht, trotz Anfechtung, bis das Ziel erreicht war. Wie wichtig ist das? Und wie schwer fällt uns das manchmal schon bei ganz kleinen Aufgaben? Und deshalb möchte ich euch ermutigen, an euren Aufgaben dran zu bleiben, auch wenn ihr manchmal da ernüchtert, entmutigt seid. Wenn man so eine Mauer baut, da hat man ja wenigstens den Vorteil, da sieht man was. Ne? Heute wieder ein paar Lagen geschafft oder wieder ein Loch zugemacht oder so. Das ist wirklich so, das gibt ein gutes Gefühl. Aber viele Aufgaben, die wir hier zu tun haben, die wir machen müssen, da sieht man nicht so viel. Vielleicht sieht man noch manchmal eher Rückschritte als Fortschritte. Und ich möchte euch so sehr ermutigen, bleibt dran, zieht es durch. Es lohnt sich, nicht nur, dass die Aufgabe dann irgendwann fertig wird, sondern es lohnt sich für jeden von euch persönlich. Ihr werdet daran reifen. Ihr werdet dadurch Disziplin erlangen und gewappnet sein für kommende, meist größere Herausforderungen, denen man eben dann nicht einfach aus dem Weg gehen kann. Es kommen Herausforderungen in der Gemeinde, auch in eurem persönlichen Leben, wo ihr dann nicht einfach sagen könnt, das wird mir jetzt zu viel. Es ist so gut, wenn ihr sagt, die Aufgabe, die ich habe, da bleibe ich dran, die ziehe ich durch und daran werdet ihr reifen. Ich habe letzten Sommer eine Biografie gelesen von Chuck Norris, weil ich diese Witze von ihm so sehr mag. Und es hat sich herausgestellt, der Typ ist wirklich so krass. Also die Witze kommen nicht von ungefähr, aber er hatte eine interessante Kindheit, nämlich eine ganz, ganz schwere Kindheit. Sein Vater war im Zweiten Weltkrieg und war Trinker. Die Familie ist 12, 13, 14 Mal umgezogen in seiner Kindheit. Er hatte überhaupt keine Beständigkeit, nichts. Ja, er hatte im Prinzip hervorragende Bedingungen, um ein Leben zu verbringen, was dann irgendwann im Gefängnis endet oder selber in der Drogenabhängigkeit oder so. Aber dann ist er auch zum Militär gegangen und ist da irgendwo nach Asien gekommen. Korea war es, glaube ich, Koreakrieg. Und dort hat er halt angefangen, Kampfsport zu machen. Und er hat erst Judo gemacht, so wie alle. So, ne? Aber dann hat er gesehen, hey, die Koreaner, die machen was ganz anderes. Das ist viel krasser, ja, die machen Karate. So, ne? Und dann hat er gefragt, ob er dort mitmachen darf. Und sein Chef hat ihm gesagt, du darfst. Und übrigens mit gebrochenen Armen hat er dann angefangen, musste das Training knaller durchziehen und er hat es dann dort geschafft, einfach dieses Training durchzuziehen. Er hätte es ja nicht machen müssen, das ging nicht um Leben und Tod, aber er hat es dort gelernt, eine Sache durchzuziehen. Und tatsächlich, später in seinem Leben, in allen Höhen und Tiefen, das war immer sein Markenzeichen, wenn er sich eine Sache vorgenommen hat, Er hat durchgezogen. Das hat er dort gelernt. Disziplin, er ist dran geblieben. Das war das, was ihn dann letztlich zum Erfolg geführt hat. Und das ist ja manchmal tatsächlich so, dass uns körperliche Herausforderungen, die wir einfach durchstehen, helfen, Disziplin zu erlangen. Ja? Sachen einfach durchzuziehen. Und auch diese anderen Lektionen, die ich euch heute gesagt habe, ja, die gute Ordnung, gute Struktur, dass man sein eigenes Umfeld beachtet, dass man wirklich miteinander, füreinander wirkt. Das sind alles wichtige Lektionen. Aber am Ende muss ich euch jetzt noch was sagen. Sie helfen uns sicherlich, wie wir einander beistehen können, wie wir vorankommen können. Aber wir dürfen nicht denken, dass wenn wir nur diese Lektion einhalten, dann alles gut wird. Also das ist so der 5-Punkte-Plan und wenn wir uns daran halten, dann werden wir immer alles schaffen. Das dürfen wir jetzt nicht denken. Wenn wir nur diese Punkte hätten, dann würden wir unsere Ziele oder ja, unsere Aufgaben nicht erfüllen können. Übrigens, Chuck Norris hat das auch immer gesagt, was mich letztendlich durchgetragen hat, das war nicht meine Kampfdisziplin oder irgendwas, das war Jesus Christus. Ja? Sein Glauben, den er von seiner Mutter und von seiner Oma sozusagen erlernt hat. Ja? Das war das, was ihm durchgetragen hat. Interessant, dass er ein gläubiger Mann ist. Also mit ein paar Lektionen, mit ein paar Prinzipien werden wir nicht dauerhaft Einigkeit bewahren und zum Segen miteinander, füreinander und vor allem zur Verherrlichung Gottes arbeiten können. Das können wir nur durch Christus. Nur weil wir in ihm und durch seinen Opfertod mit Gott und miteinander in Ewigkeit verbunden sind. Und das ist mein letzter Punkt. Beständige Einheit nur durch Christus. Also bei aller guten Organisation und dem Vorbild Nehemias, das war ja auch ganz wichtig, bei diesem wunderbaren Kapitel 3 hier müssen wir dann, wenn ihr das Buch weiterlest, heute Nachmittag zu Hause oder die Woche über, werdet ihr feststellen, danach kommen ganz viele traurige Kapitel, große Missstände. Da wird über Wucher, über Gier, über Vorteilung, Ausbeutung unter Brüdern berichtet, innerhalb des Volkes. Sie waren voneinander abhängig, aufeinander angewiesen, sie waren vom Volk Gottes, von einem Blut, ja, Same Abrahams. Und dennoch trieb ihre Sünde große Risse in ihrer Einheit. Sie brauchten gar nicht die Anfechtung von außen. Ihre eigene Sünde hat dazu gereicht, dass dort alles schon zusammengebrochen wäre. Die Zusammenarbeit kam auch fast zum Erliegen. Das klingt hier so toll, aber es kam dann wieder fast zum Erliegen. Und wisst ihr was, uns würde es aufgrund unserer Sünden und unserer Selbstsucht genauso gehen. Und sind wir mal ehrlich, es ist ja oft so in unseren Gemeinden, oder? Ständig gibt es Probleme, Streit und Konflikte aufgrund unserer Sünde. Aber Christus ist ja für unsere Sünde gestorben. Also was das Blut des Stammvaters Abrahams, was in den Adern des Volkes floss, nicht konnte, sie zu vereinen, ja, wir ziehen es jetzt durch, ja, das erreichte Christi Blut. Durch ihn, durch sein Werk, durch das Evangelium haben wir Einheit. Selbst wenn wir uns manchmal in die Haare kriegen oder es Spannung gibt, in ihm haben wir diese Einheit. Wir dienen miteinander für ihn. Unsere Zusammenarbeit soll zur Verherrlichung, zu seiner Verherrlichung dienen. So wie damals eben die Mauer Jerusalems zur Verherrlichung Gottes dienen sollte. Das muss unsere Vision sein. Wir wollen ihm gemeinsam dienen. Gerade wenn ihr jetzt in einem Bereich der Gemeinde tätig seid und nur diesen Bereich seht und sagt, das ist so wichtig, warum sehen das die anderen nicht und ich mache hier so viel und das wird nicht wertgeschätzt. Ja, euer Bereich ist sicherlich wichtig, aber seht, wir wollen alle zusammen Christus dienen und Christus verherrlichen. Das ist unser Ziel. Und wenn wir Christus aus dem Zentrum verlieren, dann verlieren wir die Einheit und dann zerfällt unsere Zusammenarbeit, unser Miteinander, füreinander zur Ehre Gottes. Also, was will ich euch sagen? Lasst uns diese guten biblischen Lektionen beachten. Die sind wirklich hilfreich. Aber lasst uns vor allem gemeinsam am Evangelium festhalten. So wie unsere Namen im Buch des Lebens im Himmel, so muss das Evangelium in unser Herz geschrieben sein. Das muss uns ja, motivieren. Es muss unser ganzes Leben, unsere Gemeinde in allen ihren Aufgaben und Bereichen prägen. Selbst wenn es um irgendwelche Bauaktionen geht. Wir dienen miteinander, füreinander, weil Christus uns gedient hat. Wir fügen uns in die Ordnung der Gemeinde durch Unterordnung aus Liebe ein, weil Jesus unser aller Haupt ist. Wir halten mit Ausdauer und Treue an unseren Aufgaben fest, weil Christus treu zu uns ist und den Sieg schon errungen hat. Wir vergeben einander, weil Christus uns vergeben hat. Wir ertragen einander, weil Christus uns trägt. Wir haben Einheit untereinander, weil wir in Christus in Ewigkeit verbunden sind. Zusammenarbeit für Christus, das können wir nur durch Christus. Amen.